herzlich willkommen zu meinem Talk. Vielen Dank für die nette Einführung und die nette Begrüßung von euch allen. Ihr seht, der Talk hat den anspielungsreichen Namen Überwachen und Sprache. Spielt natürlich auch Foucault an, Überwachen und Strafen. Allerdings lange bevor Foucault irgendwie die Genese der Disziplinargesellschaft dargestellt hat, findet man in einem Kinderbuch eine sehr schöne moralische Erzählung, die heißt Das Kind im Glashaus. Und zwar ist die von Heinrich Oswald und ist 1877 entstanden und ist eigentlich sehr weitsichtig. In Frankfurt lebt ein Glasermeister, Herr Lebrecht Scheibenmann, so heißt er. Der hat ein kleines Töchterlein, das wollte nie gewaschen sein und kam mit Schwamm und Seif sein Gretchen, da lief davon das böse Mädchen. Es warf sogar den Waschtisch um, das Wasser floss im Haus herum. Da fing Herr Lebrecht Scheibenmann ein seltsam Haus zu bauen an. Aus lauter Glas ein Haus, das ach durchsichtig war bis unters Dach. Und in dies Glashaus setzte man das böse Töchterlein sodann. Da blieben, um es anzusehen, die Leute auf der Straße stehen. Da schämte sich das Kind und lief im ganzen Haus herum und rief, wo soll ich mich denn nur verstecken? Man sieht mich ja in allen Ecken. Das Dach, der Keller, jedes Zimmer ist ja von Glas. Man sieht mich immer. Die Mutter sprach, mein liebes Kind, ein Mittel gibt's, das hilft geschwind. Wenn dich die Leute artig sehen, dann werden sie vorübergehen. Das merkte sich das Töchterlein, es nahm sich vor, geschickt zu sein. Und weil es beim Waschen nicht mehr schrie, da lachten auch die Leute nie. Denn jeder, der ins Haus jetzt blickt, der sieht ein Kind, das ganz geschickt. Und habt ihr selbst ein Kind, ihr Leut, das bei dem Waschen immer schreit, sagt's nur Herrn Lebrecht Scheibenmann, der schafft euch gleich ein Glashaus an. Ja, da hast du Applausansätze. Interessante Geschichte, die natürlich sehr gut auf unsere heutige Zeit passt, denn Lebrecht Scheibenmann heißt Keith Alexander und arbeitet für die NSA. Die NSA hat aus unser aller Zuhause Glashäuser gemacht. Wir können gesehen werden in diesen Glashäusern. Und man weiß nicht, ob man sich, oder ich bin sogar ziemlich sicher, dass man sich davon auch pädagogische Ziele, dass man damit pädagogische Ziele verfolgt, dass nämlich bestimmte Handlungen nicht mehr als akzeptabel gelten und dass wir diese Beobachtung auch verinnerlichen. Bei dieser Beobachtung spielt Sprache natürlich eine ganz wichtige Rolle. Viele unserer Äußerungen finden im Medium der Sprache statt. Das hat auch viele Hacker auf die Idee gebracht, dass wir ja eigentlich die NSA gut austricksen könnten, indem wir solche Seiten aufsetzen wie Hello NSA, eine Webseite, die quasi wie ein Bullshitter sozusagen verdächtige Wörter zu Botschaften zusammensetzt und die dann, wenn möglich, getweetet, gemailt oder verchattet werden sollen, sowas zu erreichen wie hier Operation Troll the NSA, dass man die NSA-Scanners jammen kann, dass man eine DDoS-Attacke quasi auf sie machen kann, indem man einfach zu viel Content schickt, der quasi verdächtig ist, und zwar auf der Basis von Keywords. In meinem Vortrag heute soll es darum gehen, dass dieses Bild von der NSA falsch ist, also dass wir nicht davon ausgehen können, dass in der NSA die Leute tatsächlich, wenn ein Keyword angezeigt wird, sofort das ausdrucken und zu einer sofort zu einer Analyse schreiten und sich das dann genau anschauen und qualitativ quasi auswerten. Und das natürlich eine sehr intensive Tätigkeit ist und deswegen natürlich so ein DDoS-Keyword-Spam, DDoS erfolglos wäre. Ich weiß nicht, ob ihr alle werdet wahrscheinlich die Thanksgiving Talking Points der NSA gelesen haben und ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid, dass unter Punkt 4 was ganz Wichtiges steht, nämlich NSA brings together the best linguists, analysts, mathematicians, engineers and computer scientists in the United States. Und die Linguisten werden als Erste genannt. Also da sieht man, die NSA ist durchaus bewusst, dass Sprache ein wichtiges Medium ist und das auch für sie sehr wichtig ist. Insofern macht es durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe zufälligerweise wurde vom Innenministerium die neueste Analyse-Software geleakt, der Advanced Security Toolkit, wie ihr hier seht, entwickelt von Leitner Institut natürlich für verteiltes Echtzeit-Java. Wir gucken uns zunächst unsere heutige Mission an. Die heutige Aufgabe besteht darin, die deutsche Blogger-Szene ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Die radikalisiert sich ja offenbar seit der Übernahme der Regierung durch die Große Koalition. Wichtig ist es zu schauen, ob irgendwelche Aktionen in Vorbereitung sind und gegebenenfalls auch radikale Subjekte zu identifizieren, die sich da besonders hervortun. Zuerst mal, wählen wir unsere Targets. Wir kriegen natürlich welche vorgeschlagen. Ich kann leider nur eine kleine Auswahl an möglichen Targets präsentieren. Ich hätte gerne noch viel mehr genommen, aber es gibt ein paar gesellschaftskritische Blogs in News-Sites wie Blogfefe, Indymedia, Mädchenmannschaft, Netzpolitik, Rebellmarktblogger.de und religiös motivierte Webseiten wie Kreuznet, Islambruderschaft.com Blog und ein Diskussionsforum salafistisches. Und wir bestätigen natürlich die Auswahl. Das ist eine sehr sinnvolle Auswahl. Folgende Analysen sind möglich. Ich kann leider nur eine Auswahl an möglichen Analyse-Tools quasi heute zeigen. Ich würde gerne viel mehr zeigen, aber die Zeit wird auf jeden Fall dafür nicht reichen. Was wir zunächst mal machen, ist, wir gucken uns an, was schreiben Autoren über mögliche sensible Ziele. Machen wir mal also eine Zielanalyse. Und die Zielanalyse untersucht auf der Basis von Named Entity Recognition die Kollokation zu möglichen Terrorzielen. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal damit beschäftigen, was das denn, wir gucken mal ins Handbuch rein, was denn überhaupt Named Entities sind. Das ist ja unser erster Tag heute. Also Named Entities sind zunächst mal Ausdrücke, die eine Identität eindeutig von anderen Identitäten mit ähnlichen Attributen unterscheiden. Also ne, man denkt jetzt spontan natürlich an Namen, aber es ist gar nicht so trivial zu sagen, was ein Name ist. Named Entity Recognition ist entsprechend das Verfahren, wie man solche Named Entities identifiziert. Und es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Klassen von Named Entities, beispielsweise natürlich Personen, da ist unmittelbar klar, dass sie Namen haben, Organisationen, geografische Orte. Und manchmal ist auch nicht so deutlich, zu was eine bestimmte Named Entity gehört, zum Beispiel der Bundestag. Ne? Das kann sowohl ein geografischer Ort sein, als auch eine Organisation. Gut, jetzt müssen wir noch wissen, was Kollokationen sind. Kollokationen sind statistisch überzufällig häufige Wortkombinationen. Das heißt, we define a collocation as a combination of two words that exhibit a tendency to occur near each other in natural language, that is, to co-occur. Also zum Beispiel einen Weg einschlagen, einen Weg gehen. Das sind typische Verbindungen zwischen den Worten Weg und gehen oder einschlagen. Und diese Verbindungen bilden, wenn wir feststellen können mit statistischen Tests, dass sie überzufällig sind, sind Kollokationen. Und wir können die natürlich in natürlicher Sprache beobachten. Ein Beispiel, ihr müsst das jetzt nicht lesen können, ich wollte auch hier ein Beispiel zeigen zum Wort Spezialexperte. Was man also macht, man sieht hier also Keyword in Kontext, also das Schlüsselwort, nach dem wir suchen. Und man sieht hier die Kontexte dieses Wortes, also einen ausgesuchten Spezialexperten für Internetfragen haben Sie wohl nicht gefunden oder sowas. Wir müssen nicht ein Ratespiel machen, aus welchem Blog das wohl stammen könnte. Was man dann macht bei einer Kollokationsanalyse ist, man untersucht Kontexte. Zum Beispiel hier 5 Wörter links, 5 Wörter rechts bis zum Satz, Anfang oder Ende. Und man zählt einfach die Wörter, die in diesem blauen Bereich stehen und vergleicht die Frequenz, also die relative Frequenz, mit den Wörtern, die links oder rechts im weißen Bereich stehen. Und wenn ein Wort dann signifikant häufiger im blauen Bereich vorkommt, kann man sagen, es ist eine Kollokation des Wortes Spezialexperte. Hier fällt jetzt beispielsweise auf Kriegen oder Adobe Spezialexperten. Wenn man sich das anschaut, man kann Kollokationen als Graphen visualisieren, die Knoten bezeichnen Lexeme. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, die... ernste Linguistik. Und die Kanten bezeichnen natürlich die sozusagen Ist-Kollokation von. Sie sehen also hier Besten der Besten, Sir, offenbar. Sarrazin und Medorn gehören dazu. Und es, also es wuchert so ein bisschen weiter natürlich. Adobe Backup, Backup-Spezialexperten, interessant. Okay, also wir sind im Bereich der Zielanalyse. Wir starten mal die Analyse. Was machen wir da eigentlich? Was wir machen ist, wir erkennen zunächst mal in allen Corpora alle Named Entities. Ja, also wir gucken erstmal, wir berechnen das erstmal, das geschieht auf, mit Methoden maschinellen Lernens. Das heißt, man untersucht typische Kontexte, in denen Named Entities stehen. Also man hat einen Trainingskorpus, in dem stehen schon annotiert drin, was denn Named Entities sind. Da steht eben drin, dass beispielsweise Bundestag eine Organisation ist. Und die Software lernt dann aus diesen Kontexten, was typische Kontexte für solche Named Entities sind und versucht die dann sozusagen auf neue Corpora anzuwenden. Was wir hier machen, also wir identifizieren in allen Corpora, in allen Blocks, die wir jetzt untersuchen, die Named Entities. Wir kategorisieren diese Named Entities nach Personen, Organisationen, geografischen Orten und sonstigen. Und dann berechnen wir die Kollokationen eben zu relevanten Named Entities, die jetzt für uns relevant sind. Ne, zum Beispiel Angela Merkel könnte interessant sein oder sowas. Und dann schauen wir auch in den Kollokationen, ob darin irgendwelche Gefährderwörter sind. Ja, also Wörter, die darauf hindeuten, auf Anschlagsplanungen oder sonstiges, das machen wir jetzt. Und die Analyse, sehe ich, ist abgeschlossen. Und Ergebnis ist, wir haben Gefahrenstufe 1 von 5, also es ist nicht tragisch, bei folgenden Zielen. Wir haben, die Software schlägt uns vor, eine Überprüfung der Gefährdungslage im Hinblick auf Berlin, also auf einen Orts Angabe bei Don Alfonso, Rebellmarkt-Blogger. Potenzielles Ziel bei Fefe ist SPD. Sollen wir überprüfen? Und bei der Mädchenmannschaft sollen wir nach Christina Schröder als Person gucken. Ist auch komisch. Wir können uns das tatsächlich anschauen. Also beispielsweise, wir haben jetzt also den Auftrag bekommen, zu schauen, warum. Also dass Don Alfonso Böses über Berlin schreibt und gegebenenfalls da vielleicht irgendwas plant. Wir können uns jetzt Kollokationsgrafen anzeigen oder lassen oder Geokollokationen. Ja, das heißt, wir haben hier eine Landkarte und auf dieser Landkarte stehen an den Orten, über die Don Alfonso schreibt, die Kollokationen zu diesen Orten. Ja, also irgendwie hier in Amerika schreibt er über Boy und Kultur. Ja, Einzeltäter verwirrt und hassen Mail und sowas. Deutschland ist natürlich überhaupt, Mitteleuropa ist im Fokus. Interessanterweise eben, es geht auch bis Italien runter, wie wir sehen. Also da sieht man schon, worüber Don Alfonso so schreibt. Wir nähern uns Berlin. Wir sehen, da sind relativ viele Kollokationen, eigentlich zu viele, als dass wir sie ordentlich auswerten können. Deswegen gucken wir uns den Kollokationsgraph an und schauen, ob da irgendwelche Hinweise darauf sind, dass hier Terror stattfinden könnte. Ich lese mal ein paar vor. Also Berlin, Slum, Reichshauptslum, arm, Transferleistung, abscheulich, Berliner Hipster. Das zeigt zwar eine sehr negative Haltung zu dem Gegenstand, aber ich würde sagen, nicht terrorverdächtig. Das zweite potenzielle Ziel waren die Organisationen SPD bei Fefe. Auch hier können wir gucken. Wir lassen uns den Kollokationsgrafen anschauen. Fefe und die SPD, ja. Hey, Verräterpartei, Umfallerpartei, mal kurz zurück. Insgesamt in der gesamten Liste fanden sich tatsächlich solche Wörter wie erhängen, erzwingen, Spitzenkandidat, Verräterpartei, Umfallerpartei, Pest, Cholera. Aber wenn wir uns den Kollokationsgrafen anschauen, dann merken wir schon, es ist offenbar sozusagen, es sind reine Vorwurfshandlungen, aber sozusagen da wird nicht geplant, dass der Spitzenkandidat irgendwie um die Ecke gebracht werden soll von Fefe. Ähm, ähm, Wir machen jetzt weiter mit dem Ideologiemonitor. Wir wollen jetzt mal messen und es war jetzt eine relativ simple Methode, um erstmal zu schauen und das ist übrigens tatsächlich belegt, es gibt, die NSA hat relativ viele Softwarepatente für Algorithmen im Bereich Named Entity Recognition angemeldet. Also es ist in der Tat so, dass in dem Bereich relativ viel Forschung betrieben wurde vor einiger Zeit. Aber es ist erstmal nur sozusagen, man findet heraus, was sind denn überhaupt interessante Targets und was wird über die gesagt. Ja? Das kann man sicherlich noch besser machen, indem man natürlich Ideologien misst. Ja? Also sozusagen, was wir berechnen wollen jetzt, ist die Ähnlichkeit von Texten, ja, von Blogs, zu bestimmten weltanschaulichen Ideologien. Ja? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, linksextreme Einstellungen zu messen, rechtsextreme Einstellungen zu messen oder islamistische Einstellungen zu messen. Das machen wir so, dass wir typische Kollokationen berechnen, in denen, also zu einem bestimmten Korpus. Von diesem Korpus lernen wir. Ja, das ist sozusagen das Vergleichsmodell. Wir nehmen mal die Islambruderschaft. Die hat einen Blog und da schreiben sie böse Sachen. Und wir lernen von denen, von diesem Blog, lernen wir, was sind typische Wortverbindungen im Bereich, oder die wir als islamistische Wortverbindungen betrachten können. Und wir wollen gerne wissen, wer in einem salafistischen Diskussionsforum hat besonders viel von dieser radikal-islamischen Ideologie. Also es ist ein ganz fieses Untersuchungsprogramm, was wir hier starten. Ja, die Analyse läuft. So. Also, ne, das Ziel ist es, wie sind bestimmte Texte durch eine bestimmte Ideologie durchdrungen. Und wir untersuchen eben ein salafistisches Diskussionsforum und gleichen es sozusagen mit unserem Trainingskorpus ab. Und dieses Trainingskorpus ist eben ein Text, ein Blog von der Islambruderschaft. Was wir bekommen Wortverbindungen, die womöglich auf islamistische Grundhaltungen verweisen. Also ich hoffe, ihr denkt immer die Anführungszeichen mit. Also wir haben hier Allah Krieg, Bombe, Ja Feind, Kufar beleidigen, Gesetz Islam, Bedeutung Dschihad, Allah Afghanistan, Matan Kufar und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe dieser Wortverbindungen, die wir sozusagen aus diesem Korpus lernen. Und jetzt schauen wir, wie diese Wortverbindungen in personenspezifischen Korpora, ja, von Mitgliedern in diesem Diskussionsforum vorkommen. Wir sehen hier einen User, natürlich ist der Nickname nicht der echte und man sieht es ein bisschen schlecht, aber hier sind so rote Verbindungen angeleuchtet. Das sind islamistische. Und also das ist sozusagen, das sind sämtliche Kollokationen in diesem Korpus mit der höchsten Typizität und hier solche Verdichtungspunkte, die verweisen auf bestimmte Themen. Und wir haben auch den User Jihad-Fan, der aber offenbar auch nicht so wahnsinnig dschihadistisch unterwegs ist, weil es sind auch relativ wenige. Was wir haben, ist aber die Userin Muslima. Und leider sieht man das jetzt wirklich nicht so toll. Mach's mal ein bisschen größer, dann sieht man es vielleicht wenigstens ein bisschen besser. Da sehen wir relativ viele rote Verbindungen. Und wir können uns natürlich auch ein paar verdächtige Verbindungen anschauen. Jetzt müssen wir wieder klein werden. So. Ja, da sind solche Verbindungen wie der ganzen Welt Frieden, Krieg bringen. Das sind Verbindungen wie Bombardierung, Zivilist, Schlachten, Martern, Invasoren, erfolgreiche Operation. Oder Verbindungen wie Koran, Edel, Taliban, Sieg, die vielleicht auf sozusagen das Schreiben über dieses Thema hindeuten. Das heißt, wir würden hier natürlich sagen, das ist ein Ziel für weitere operative Maßnahmen, die Userinnen. Und das schicken wir ab und dann geht's weiter. Damit haben wir aber nichts mehr zu tun, denn wir sind ja nur Linguisten. Ich deute das als Zustimmung. Gut, wir fahren mit weiteren Analysenschritten fort. Und zwar messen wir Radikalität. Radikalität ist natürlich was sehr ja, etwas, was man erstmal nicht so ohne weiteres messen kann, denn es ist natürlich auch selbst wiederum ein ideologisches Konzept. Wir vom Innenministerium, wir verstehen unter Radikalität zunächst mal erstens eine stark negative Weltsicht. Wir verstehen darunter eine Intoleranz gegenüber abweichenden Auffassungen, sozusagen ein schwarz-weißes Weltbild. Wir verstehen darunter eine hohe emotionale Involviertheit und eine Neigung zu Verschwörungstheorien. Ja. Also es ist natürlich nicht ganz vom Himmel gefallen. Ja? Also es ist schon, es gibt tatsächlich sozusagen Forschungsliteratur, die diese Punkte durchaus nennt. Wie operationalisieren wir das jetzt? Wie operationalisieren wir eine negative Weltsicht? Ich möchte euch eigentlich zwei Ansätze hierbei vorstellen, die immer wieder kommen. Es gibt sozusagen den sehr einfachen listenbasierten Ansatz. Das heißt, man sagt, wir haben eine bestimmte Liste von Wörtern, deren Bedeutung wir kennen, und wir gucken einfach, wie häufig sind die Elemente dieser Liste, wie häufig finden sich die in Texten. Ja, also beispielsweise, wenn wir negative Weltsicht operationalisieren wollten, dann könnten wir sagen, okay, wir suchen nach Phrasen bzw. Vokabeln, die skandalisieren, wie Blindheit, Blödheit, Bodenlosigkeit, Chaos, Debakel, Desaster, Dreistigkeit, Dummheit, das könnte man alles anders nennen, könnte ein Indikator sein für eine negative Weltsicht. Wir haben auch sozusagen den Gebrauch negativ wertender Adjektive, die gehen von A bis Z durch. Ich habe nur mal die ersten aufgeschrieben, abartig, aberwitzig, abfällig, abgedroschen, abgegriffen, abgeschmackt und so weiter. Also 700 oder sowas. Und also das wäre sozusagen der listenbasierte Ansatz. Was wir natürlich auch machen können, ist jetzt hier ein schwarz-weißes Weltbild operationalisieren. Das kann man mit Hilfe von sogenannten semantischen Taxonomien machen. Ja? Semantische Taxonomien beschreiben die Relationen zwischen Wörtern in unserem Wortschatz. Beispielsweise könnte darauf hin, auf ein Schwarz-Weiß-Denken hindeuten, dass es eine hohe Frequenz in Texten gibt von sogenannten polaren Antonymen. Das heißt also Gegensatzwörtern, die man auch noch gebraucht ohne die gradierte Form. Also dass man eben sagt lang und kurz statt länger oder kürzer als. Noch deutlicher wird es vielleicht bei Wörtern, die eben gar nicht gradierbar sind. Also wie wahr oder falsch, tot oder lebendig, anwesend oder abwesend, dafür oder dagegen. Da gibt es nichts dazwischen, die sind komplementär. Und auch die, der häufige Gebrauch von solchen Wörtern, könnte man meinen, lässt vielleicht Rückschlüsse auf ein schwarz-weißes Weltbild zu. Emotionale Involviertheit könnte man operationalisieren mit Hilfe von Gradpartikeln. Gradpartikel sind solche Sachen wie, ich finde das absolut toll oder total toll. Ja, nicht nur toll, sondern total. Ja, das wäre beispielsweise ein Gradpartikel, noch dazu aus dem absoluten Intensivierungsbereich. Ja, wir können Gradpartikel unterscheiden nach Intensivierungsbereichen. Ne, die haben eine intensivierende Funktion. Ja, ich finde etwas nicht nur toll, sondern ich finde es total toll. Und es gibt da unterschiedliche Abstufungen, eben den absoluten Intensivierungsbereich, wo absolut, gänzlich, grundlegend, gründlich, im geringsten, komplett, längst, rein und so weiter reinfallen, den extrem hohen Intensivierungsbereich, höchst, äußerst, zutiefst, auf äußerste, aufs höchste, aufs tiefste, höchstlichst und so weiter und den hohen Intensivierungsbereich mit sehr stark, gewaltig, besonders, so, arg, übertrieben und so weiter und so fort. Wenn wir die Distribution dieser Gradpartikel in Corpora messen, könnten wir sagen, na, vielleicht sind die ein Indikator für emotionale Involviertheit. Ja. Und die Neigung zu Verschwörungstheorien, das ist natürlich besonders schwer zu operationalisieren. Da haben wir einfach eine Liste von Wörtern genommen, die darauf verweisen, dass vielleicht etwas nicht so ist, wie es sein könnte. Also wenn man eben solche Wörter hat wie angeblich, vermeintlich, scheinbar, behaupten, heucheln, verheimlichen, verschweigen, fingieren, vorgaukeln, entlarven und so weiter. Das sind natürlich Wörter, die zumindest das Potenzial haben, darauf zu verweisen, dass die Welt nicht so ist, wie sie uns verkauft wird oder wie sie uns dargestellt wird. Und das ist tatsächlich natürlich etwas, was man tatsächlich bei Personen eher findet, die Verschwörungstheorien anhängen. Wenn man jetzt den Radikalitätsindex sich mal berechnet, sind also normalisierte Werte, dann kann man sehen, dass also Fefe, knapp gefolgt von Don Alfonso, mit einem kleinen Abstand dahinter das salafistische Forum, Und dann im weiteren Abstand Kreuznett hier aufschlagen. Pfeff hat nirgendwo die erste Position, muss man dazu sagen. Also auch bei den Verschwörungen nicht, da schlägt Kreuznett Pfeff noch um Längen. Interessanterweise übrigens, wie ich fand. Don Alfonso ist also tatsächlich ein großer Skandalisierer und Intensivierer, kann man feststellen. Und naja, also es gibt natürlich so, also wenn man sich jetzt nochmal das Ranking sich anschaut, ja, Pfeff, Don Alfonso, Salafist, genau, so sieht das aus. Ja. Also ob wir jetzt operative Maßnahmen einleiten, überlasse ich euch. Aber ich würde sagen, wir behalten die im Auge. Gut. Das waren jetzt mal so ein paar Techniken, die ich euch darstellen wollte, die natürlich schon zeigen, also die schon sehr wenig damit zu tun haben mit diesem Keyword-Bullshitter, den wir gesehen haben. Ja? Denn diese Keywords selbst spielen eigentlich eine sehr geringe Rolle bei den Analysen, die wir besonders zuletzt gesehen haben. Und ich denke, die Linguistik und auch die NSA-Linguisten sind sicherlich sehr viel weiter, um E-Mails zu filtern. Ich denke auch, dass wenn man sich den Rechenschaftsbericht der G10-Kommission anschaut, die sozusagen die deutschen Geheimdienste bewachen, die hatten ja zunächst mal so dargestellt, ja, es wurden so wahnsinnig viele E-Mails gescreent, aber das meiste davon war Spam. Ja? Und wenn man sich den neueren Bericht anschaut, dann steht da eben drin, ja, also wir haben die Spam-Erkennung verbessert, es sind deswegen sehr viel weniger E-Mails geworden. Aber da ist eben auch die Rede davon, dass es mehrere Ebenen gibt des Screenings und dass erst zum sehr späten Zeitpunkt eigentlich E-Mails in die Hand genommen werden und qualitativ ausgewertet werden. Und ich denke, dass vielleicht tatsächlich sozusagen der allererste Zugriff vielleicht über ein Keyword erfolgt, der aber dann durchaus auch, das aber dann durchaus sehr allgemein gehalten sein kann, aber dass die weiteren Ebenen natürlich so viel feinere Analysen beinhalten, die eben Kollokationen, semantische Taxonomien oder Topic Modeling, über das ich heute leider nicht sprechen kann, benutzen. Ja. Ich bin noch nicht fertig, aber vielleicht haben einige von euch, kennen vielleicht den Film AlphaVille. AlphaVille ist ein Film von Jean-Luc Godard, in dem es darum geht, dass Lemmy Caution, ein Spion, in die Stadt AlphaVille kommt, die von einem allmächtigen, diktatorischen, totalitär verfahrenen Computer beherrscht wird, Alpha 60. Und ein Teil seiner Aufgabe ist es, diesen Computer auszuschalten und den Erzeuger von Braun zu finden. Er spricht dann mit einem der Programmierer dieses Computers, einem Assistenten von Braun, und der Assistent fragt ihn, sind Sie auch ein Spion? Ich kann leider den Screenshot nur so präsentieren, wegen Urheberrechtsproblemen. Darauf sagt Lemmy Caution, nein, das wissen Sie genau, ich bin nämlich ein freier Mann. Daraufhin sagt der Assistent, Ihre Antwort ist bedeutungslos. Wir wissen nichts. Wir registrieren, berechnen und ziehen unsere Schlussfolgerung. Und dieser Satz ist eigentlich, erfasst eigentlich das Problem, das wir mit den Diensten haben, relativ gut. Denn die Dienste unterwerfen und unsere Äußerungen, unsere Lebensäußerungen eine Logik, die zunächst mal nicht unsere Logik ist. Sie werten sie nach bestimmten Mustern aus. Wir registrieren, berechnen und ziehen unsere Schlussfolgerungen. Sie ziehen ihre Schlussfolgerungen daraus, aber sie müssen sich dafür nicht rechtfertigen. Sie müssen ihre Methoden nicht offenlegen. Sie müssen ihre Logik nicht zur Diskussion stellen. Und genau das ist das Problem. Und das ist aber ein Kennzeichen für alle totalitären Systeme, dass ihre Logik nicht, dass sie ihre Logik nicht rechtfertigen müssen. Ja, dass sie, wir wissen überhaupt nicht, was überhaupt verdächtig sein könnte. Und das ist der Grund dafür ist, dass diese Dienste eben im Geheimen operieren können. Und unsere Aufgabe, denke ich, sollte es sein, diese Methoden öffentlich zu machen, diese Methoden zu diskutieren, zu beweisen, dass diese Methoden fehlerhaft sind und unglaublich viele False Positives produzieren und dass wir es deswegen lieber lassen sollten und dass wir vielleicht ein paar Scheiben ins Glashaus werfen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Josh, für diesen richtig coolen Talk. Was auch total cool ist, wir haben noch ziemlich viel Zeit für Fragen und Antworten. Das ist richtig cool. Also wir haben 4 Saalmikrofone hier. Wir haben 2 auf der Seite und 2 auf der Seite. Für Leute, denen es irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein bisschen schwerer fällt, zu einem Saalmikrofon zu kommen. Ich habe hier auch noch dieses Handmikrofon, das kann ich dann auch noch jemandem hintragen, wenn es eine Frage gibt. Und wir können auch noch gucken, ob es Fragen aus dem Internet gibt und die dann dem Signal Angel stellen. Seid nicht so schüchtern, wir haben noch eine halbe Stunde. Das war ja wohl ein guter Input. Also wenn ihr eine Frage habt, dann bewegt euch da. Ja, vielleicht fangt ihr an, also wenn ihr könnt, euch zu den Mikrofonen zu bewegen. Geht das hier auch für euch beide hier vorne? Klar, alles klar. Dann komme ich gleich zu dir. Dann die erste Frage an dich, bitte schön.
Wie ist denn das mit diesen Kolokationen und kultureller Kontext? Also es könnte ja sein, dass wir jetzt beispielsweise, ich nehme mal ein Beispiel, da wollte jetzt ein Osama ein Konto eröffnen und das wurde ihm verweigert, weil er Osama heißt. Dass wir dann diese Kolokation quasi feststellen, aber dass das quasi der Name Osama ist ein recht geläufiger im arabischen Kontext. Wie wird damit umgegangen? Also dass es was ganz Normales dort ist, für uns aber sofort verdächtig erscheint.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, auf welche Ebene ich die Frage beantworten soll. Aus linguistischer Perspektive, glaube ich, kann man relativ gut damit umgehen, indem man eben noch weiteren Kontext dazu nimmt und relativ schnell sozusagen disambiguieren könnte, dass es sich eben nicht um Osama bin Laden handelt, zumal der ja auch schon tot ist. Aus Sicht sozusagen eines Analytikers, der vielleicht gar nicht versteht, was unter der Haube von so einem irgendwie Toolkit läuft, ist es erstmal egal. Denn er folgt seiner Logik, er hat seine Mission und wie gesagt, die Menge an False Positives ist riesig, ja, also das ist klar, aber das wird eben damit gerechtfertigt, dass das, was auf dem Spiel steht, so unglaublich monströs ist, wenn es denn viele, dass das jedes Mittel rechtfertigt.
Okay, danke, dann haben wir noch eine Frage von dir und dann du als nächstes. Bitteschön.
Ja, mich würde interessieren, ob du dir mal die Mühe gemacht hast, mit diesen Methoden auch mal ja, sowas wie die Pressemitteilungen des Innenministeriums oder so zu analysieren, weil da ist doch bestimmt auch eine Menge Schwarzmalerei und emotionaler Sprachgebrauch zu finden.
Sehr, sehr interessant, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht gemacht, also was ich gemacht habe, war bei Politikerinnen und Politikern, also Angela Merkel und so weiter, das trieft aber natürlich von positiven Darstellung der Wirklichkeit, ne? Weil als Regierungschefin ist man natürlich darum bemüht, die Wirklichkeit so zu konstruieren, dass sie in einem möglichst positiven Licht erscheint und ja, also insofern es wäre sicherlich interessant, das mal noch genauer anzuschauen. Ja.
Gut, die nächste Frage von dir, bitteschön.
Wäre es eigentlich möglich, so Konnotationsspam zu erzeugen in einem etwas komplexeren Zusammenhang mit ein paar Bots?
Das so ah ja. Da. Hier kommt eine kluge Frage, ja. Also ob wir, wenn wir jetzt schon wissen, ja, dass die Keyword-Analyse so ein bisschen zu grob, also das Keyword-Bullshitting zu grob ist, ob wir dann nicht sozusagen klugerweise sozusagen unser Wissen nutzen könnten, um Texte automatisiert zu erstellen, die bestimmte Kollokationsprofile abbilden beispielsweise. Das können wir alles machen, ja? Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, ja? Also was mir wirklich ganz zentral ist. Ja? Es hat, glaube ich, keinen Sinn, sich zu verstellen. Es hat keinen Sinn, sich zu verbergen in diesem Kontext. Was sich ändern muss, ist die Logik, in der dieses Spiel gespielt wird. Ja? Denn sozusagen für jede Methode gibt es eine Gegenmethode. Ja? Und es ist irgendwie so ein Wettrüsten, das, glaube ich, in diesem Fall sehr wenig Sinn macht. Natürlich macht Verschlüsselung und alles, das ist alles total sinnvoll, klar. Aber gegen Dinge, die halt geäußert werden und wir wollen eben auch uns öffentlich äußern und da sind wir gegen Ausspähung, Ausforschung sind wir nicht gefeit. Und ich bin der Meinung, dass wir uns aber deswegen durch diese Dinge nicht einschränken lassen sollten, sondern dass wir uns eher darum bemühen sollten, die Logik der Dienste zu hinterfragen, sie aus dem Geheimen herauszuziehen und das zu diskutieren, was da passiert. Das ist das Entscheidende.
Okay, die nächste Frage. Die nächste Frage ist von MS Pro und danach haben wir Fragen aus dem Internet.
Hallo, ich habe da noch eine Frage zu deiner Anspielung am Anfang mit Überwachen und Strafen und deinem Schlussstatement. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Du hast gesagt, also sowohl im Glashals als auch beim Panoptikum geht es natürlich dadurch darum, dass ich den Überwacher, dass ich weiß, dass der Überwacher da ist und weiß, nach welchen Kriterien er mich urteilt, damit ich sozusagen eine disziplinarische Wirkung habe. Jetzt sagst du aber, dass ja genau diese Opakheit der Geheimdienste nach ihren Verdachtskriterien das Problem ist. Das heißt also, das widerspricht sich total. Also wenn ich nicht weiß, wonach ich sozusagen verdächtig als verdächtig betrachtet wird, diszipliniert mich das ja gar nicht. Also da irgendwie passt das nicht zusammen.
Danke für die Möglichkeit, das vielleicht noch ein bisschen zu präzisieren. Also ich denke, wir haben natürlich eine Ahnung. Ja? Das ist ja das Schlimme. Wir haben ja eine Ahnung, aber wir haben nicht mehr als eine Ahnung davon, was denn als vermeintlich gefährlich betrachtet wird. Und genau das ist das Problem. Ja? Und das ist sogar vielleicht noch stärker, also das Nichtwissen darum ist vielleicht sogar die noch totalere Methode, uns zu überwachen. Denn ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen über ein maoistisches Gefängnis. Ne? Und da ist es in der Tat so, die Verhöre finden so statt, dass der Verhörende ein Buch hat. Und er sitzt dem Delinquenten gegenüber und sagt, in diesem Buch steht alles drin, was du falsch gemacht hast. Alle deine Sünden sind hier beschrieben. Du musst nur gestehen. Aber er darf niemals in dieses Buch schauen. Und er zermartert sich sein Gehirn. Unglaublich, weil er nicht weiß, was in diesem Buch steht. Und er überlegt sich, was kann ich noch alles gestehen, damit ich dieses Buch abarbeiten kann. Ja? Und ich glaube, gerade die Unwissenheit darüber ist die noch viel raffiniertere, perfidere Methode der Kontrolle. Und insofern schließe ich das, glaube ich, nicht gegenseitig aus, weil unser Kopfkino, was denn alles gefährlich sein könnte, ist mächtig genug.
Alles klar, danke. Dann haben wir jetzt Fragen aus dem Internet. Magst du die kurz stellen?
Genau. Die erste Frage ist, gibt es eine Instanz, die die Keyword-Listen überprüft? Und wenn ja, welche ist das?
Ja, sehr gute Frage. Keine Ahnung, weil wir wissen es nicht. Ja, die leaken ja ab und zu mal. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht irgendwie mal so eine Zusammenstellung zu machen. Es gibt ja die Echelon-Liste und es gibt also ganz verschiedene Listen. Nein. Da gibt es überhaupt keine, die sind nicht validiert, die sind nicht irgendwie, ja, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass die schon irgendwie überprüft sind an Fallbeispielen, denn sonst würde man sich ja unglaublich viel Arbeit machen. Aber wie und wo und man kann das und wie man das sozusagen wissenschaftlich nachvollziehen kann, das ist leider nicht, ist leider nicht beschrieben und nachlesbar.
Das klang halt so, als ob es noch mehr Fragen aus dem Internet gäbe.
Ja, ich hätte noch eine zweite. Prächte es was, wenn wir jetzt alle schön in unserem Dialekt schreiben, weil dann werden die Keywörter ja eventuell nicht erkannt, oder ist das sinnfrei?
Also als Hesse kann ich dir da sagen, dass das schon was bringen wird. Also in der Tat, das hätte tatsächlich Chancen darauf, das den Diensten schwerer zu machen, absolut. Ich glaube, es gibt natürlich Verfahren, wie man sozusagen Ähnlichkeiten zwischen Wörtern messen kann und so weiter, das ist durchaus möglich, aber es würde es schwerer machen, aber wie gesagt, es würde die Kommunikation auch erheblich erschweren, muss man ja auch sagen, ne? Wenn wir alle im Dialekt schreiben, es gibt dann keine Standardorthographie, aber es funktioniert natürlich auch, also in der Schweiz geht es ja auch. Aber.
Okay, die nächsten beiden Fragen sind von euch und dann seid ihr beide da drüben dran.
Bitte schön. Ja, mich würde interessieren, wie man mit der Schwierigkeit von Fremdsprachen umgeht, also oder allgemein der Vielfalt an Sprachen. Wie kann man gegebenenfalls den Bezug, wenn der eine in Deutsch, der andere in Englisch, oder wie analysiert man die Salafisten, wenn sie in ihrer Muttersprache sprechen?
Ja, also grundsätzlich gibt es Software, die designed ist, dass sie sprachunabhängig funktioniert. Ja, also zumindest, wenn diese Sprache irgendwie sich klar in Wörter abgrenzen lässt und so weiter. Ich glaube, diese Software ist nicht so gut wie Tools, die sprachliches Wissen einbringen, aber nichtsdestotrotz wird sie eingesetzt. Ja, Siemens macht sowas unter anderem beispielsweise zur Autorenerkennung oder sowas. Das wird eingesetzt, funktioniert auch irgendwie und funktioniert eben auch tatsächlich sprachabstrakt. Ja? Also weil man lernt halt irgendwelche Feature und es ist eigentlich egal, in welcher Sprache man Feature lernt. Ja? Es wird halt reicher und besser, wenn man sprachliches Wissen einbringt.
Gut, dann bist du dran.
Ja, ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen schwarz-weiß ist. Und zwar, wenn man jetzt sagt, wir reden über diese Listen und die Worte, die da drin stehen, dann ist doch das Problem, dass sie nicht mehr wertvoll sind, sobald die bekannt sind. Das heißt, man hat nur eine binäre Option, entweder solche Techniken gar nicht anzuwenden oder die Listen nicht zu veröffentlichen. Oder kommt man da irgendwie drum rum?
Das ist eine gute Frage. Ja, also im Prinzip... wie soll ich sagen? Also ich glaube eben, es gibt überhaupt kein Entkommen. Ja? Also erstens kannst du natürlich sagen, klar, also entweder, also wenn die Listen bekannt sind, dann funktioniert es nicht mehr, dann können wir die wegschmeißen. Wir arbeiten ja schon nicht mehr mit Listen, aber auch die anderen Verfahren, wenn wir die kennen, können wir sie wegschmeißen. Ja? Ich glaube eben, dass dann die nächsten Verfahren kommen. Ja? Verfahren, die clandestine Kommunikation beispielsweise erkennbar machen, die maximale Abweichung von Normalkommunikation sichtbar machen und damit ist man wieder gefangen. Ja? Also ich glaube, dieses Katz-und-Maus-Spiel existiert. Ja? Ich glaube, wir müssen aber da raus, ja? Weil ich glaube, dieses Katz-und-Maus-Spiel bringt es nicht. Sondern, also ich glaube einfach, man soll es einfach lassen. Ja? Ja.
Danke.
Okay, du bist als erstes dran.
Ich fühlte mich durch den Vortrag an den Fall des Staatssoziologen André Holm erinnert, der als angebliches Mitglied der militanten Gruppe im Gefängnis gelandet ist. Und zwar deswegen, weil die Bekennerschreiben der militanten Gruppe angebliche Parallelen zu seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen aufwiesen, was damals... soweit zumindest in die Öffentlichkeit kolportiert wurde, dass es hieß, in beiden käme das Wort Gentrifizierung vor, das damals noch ein bisschen seltener war als im Nachgang. Hast du dich mit dem Fall mal näher beschäftigt, wie die Behörden da scheinbar vorgegangen sind?
Ja, also ich habe auf den Datenspuren letztes Jahr einen Vortrag gehalten, wo es um Autorenidentifizierung ging, gerade auch mit Aufhänger André Holm. Ich denke, dass da ganz unterschiedliche Dinge passiert sind. Also das BKA beispielsweise hat gesagt, hat ein Gutachten gemacht und hat gesagt, dass André Holm nicht der Autor ist. Der Tipp kam offenbar woanders her, offenbar von irgendwelchen Diensten, die meiner Meinung nach wohl also auf maschinelle Verfahren zurückgegriffen haben, um da Ähnlichkeiten festzustellen. Wäre jetzt mein Tipp, ja, aber das wissen wir natürlich auch nicht. Ja, aber irgendwie muss das ja gekommen sein. Also wenn das BKA sagt, er war es nicht, aufgrund der Sprachanalyse, ist schon interessant. Aber letztlich hat die Sprachanalyse oder die Sprachdaten haben für den Fall keine große Rolle gespielt. Ja? Es wurde zwar kolportiert in den Medien, aber sozusagen für den Haftbefehl und weiteres waren dann andere Aspekte ausschlaggebender.
Vielen Dank. Du da hinten an dem Mikro bist als nächstes dran.
Ja, ich wollte nochmal sagen, dass es mich auch gefreut hat, dass du diesen Link zu Foucault gemacht hast, weil es ja bei Überwachen und Strafen eben genau darum geht, dass wir dazu erzogen werden, uns selbst zu überwachen, was ja letztendlich genau diese Schere im Kopf ist. Das finde ich einfach ein sehr schönes Bild, dass du da diese Parallele, die du gezogen hast. Meine Frage war eigentlich, dass ich wollte auch nach einem Beispiel für so eine False Positives stellen. Das wurde ja im Prinzip gerade beantwortet mit diesem Fall.
Ich meine, die spülen immer mal wieder in die Medien rein. Es war jetzt, jemand hat in der Schweiz T-Shirts drucken lassen, die haben Schwierigkeiten mit dem Flughafen, Südanflug, und hat diese T-Shirts bezahlt und dann wurden die Umlaute weggemacht, die Pünktchen, die Tremata, und dann stand da Südanflug, was dann aber Sudanflug gelesen wurde, und da hat die Bank mal gleich den Nachrichtendienst informiert, also den Staatsschutz. Es gibt, also bei so kuriose Fälle tauchen natürlich auf. Wir haben es auch gehört, diese Frau, die irgendwie einen Schnellkochtopf gekauft hat und irgendwie, also das haben wir alle mitbekommen. Das sind so Dinge, die tauchen tatsächlich immer wieder auf. Ich glaube einfach, wir kriegen es auch in vielen Fällen gar nicht mit, ja, was passiert. Und man muss ja auch nicht informiert werden, wenn man Gegenstand von Überwachung ist. Das ist ja auch so. Also es gibt. Wenn es im Interesse der Bundesrepublik ist, muss man nicht informiert werden.
Ich hätte gerne gerade kurz ein bisschen Kooperation von den Leuten in der ersten Reihe. Könnt ihr sie durchlassen und eure Sachen da wegnehmen? Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet, wenn ich das richtig sehe. Bitte schön. Oder von hinten?
Also nicht aus dem Internet, aber
ach so, okay.
Ist vielleicht besser, bevor ich vorne. Linguistik ist ja eine Geisteswissenschaft und die sind bekanntlich an den Unis nicht so gut finanziert. Und Ist es bekannt oder hast du eine Idee davon, wie groß die Differenz zwischen der öffentlichen Forschung und der Forschung der Geheimdienste in der Linguistik oder gerade Bezug darauf ist, wenn man sich irgendwie so die Budgets anguckt? Könnte da ja eine echte Differenz sein.
Also ist eine interessante Frage. Das ist richtig, Geisteswissenschaften sind nicht oder Kulturwissenschaften sind nicht so toll finanziert, aber die Forschung findet zum Teil natürlich auch in der Informatik statt. Die Verfahren, die ich vorgestellt habe, sind ja zunächst mal nicht, haben nichts mit Überwachung zu tun. Ohne die Verfahren wäre Google nicht so eine tolle Suchmaschine. Das heißt, die Verfahren sind im Grunde erstmal abstrakt von ihrer Verwendung. Ja, und viel Forschung findet dann natürlich jetzt tatsächlich zu diesen Sachen, findet eben in Privatunternehmen statt, wobei die Unis, glaube ich, durchaus noch mithalten können. Aber ich würde meinen, dass die NSA finanziert ja auch Forschung an Universitäten, auch in Deutschland. Also es geht gut voran, glaube ich, in dem Bereich. Und das ist aber, um das nochmal zu sagen, es ist eine zentrale Technologie, die brauchen wir. Ja? Also wir schließen uns Wissen über Sprache inzwischen. Ja? Also sozusagen also unsere Anfragen an die Welt funktionieren eben mit dem Medium der Sprache. Ja? Also wir suchen Informationen mit komplexen Anfragen, die alle sprachlicher Natur sind erstmal. Ja? Also auch wenn wir eine Google-Bildersuche machen, okay, da können wir auch reinpasten, aber grundsätzlich sozusagen ordnen wir die Welt uns neu durch im Medium der Sprache, und das ist eine zentrale Technologie, in die, glaube ich, auch in Zukunft sehr viel Geld fließen wird.
Gut, ich habe noch mindestens 3 Fragen gesehen, aber wir haben ja auch noch eine Viertelstunde Zeit. Du bist als nächstes dran.
Danke. Ich würde gerne mal die Aktualität deiner vorgestellten Information hier überprüfen, und zwar erstmal würde ich gerne wissen, woher du die Information hast, dass solche Sachen benutzt werden. Kommt das irgendwie aus den Snowden-Files oder? Und wie alt ist das ganze Zeug? Also wenn das halt jetzt schon dieses Toolkit, kann ja auch sein, dass es schon 5 Jahre alt ist und dass mittlerweile halt irgendwie flächendeckende Live-Überwachung jeglicher Sprache stattfindet und alles viel intelligenter ist.
Okay, wichtige Frage natürlich, aber ganz wichtig aber auch, das Toolkit war natürlich frei erfunden. Ja,
ja,
klar. Also, das ist klar. Keine Ahnung, wie das aussieht, werden wir auch nie zu Gesicht bekommen, das ist schon klar.
Das habe ich schon verstanden.
Ja, ganz gut. Klang jetzt eben so, Entschuldigung. Also, wie alt sind die Verfahren? Also, die Entwicklung geht weiter, es geht vor allem um Verfeinerungen in bestimmten Bereichen. Wie gesagt, Topic Modeling ist was, was im Moment sehr, sehr hyped. Also, das ist aber nicht grundlegend verschieden von Kollokationsanalysen, also es ist ein ähnliches Verfahren, die Algorithmen für maschinelles Lernen werden besser, die Rechenleistungen werden besser, wir können größere Daten anschauen, um von ihnen zu lernen, da tut sich eine Menge, aber grundsätzlich will ich schon sagen, viel Neues gibt es nicht, ja? Also wir hätten jetzt noch angucken können, dass man Frames identifiziert und solche Sachen, aber ich würde meinen, es sind schon Technologien, die zum Einsatz kommen könnten, die auch ausgereift genug sind, dass sie zum Einsatz kommen, und darüber, ob sie tatsächlich zum Einsatz kommen, weiß ich nichts.
Alles klar. Alles klar, die nächste Frage ist von dir da hinten, genau.
Ja, vielen Dank erstmal für den spannenden Vortrag. Das war ein Ausflug in die Linguistik, den sogar ich als Ingenieur verstanden habe. Du hast vorhin zu Recht gesagt, dass man vermutlich, also anstatt mit irgendwelchen Bullshitting von Worten, Keywords oder so, das irgendwie sichtbar machen sollte und versuchen sollte, also der Öffentlichkeit klarzumachen, was da eigentlich passiert. Fand ich einen richtigen Ansatz, habe mich aber im zweiten Satz dann gefragt, irgendwie, ja, was wären denn da so die Möglichkeiten? Also wir haben jetzt ein paar absurde Beispiele gesehen, wo das irgendwie auch mal in der Presse oder sowas rauskommt, aber also du als jemand, der sich viel damit beschäftigt hast, was würdest du sagen, wären so die Dinge, mit denen man sich da jetzt also hier in der Szene jetzt beschäftigen sollte, um das auch sichtbar zu machen?
Ja, ganz schwierig, ja. Also ich glaube, es geht nur der Weg über die Politik. Ja? Also es ist ein politisches Anliegen zu sagen, dass die Methoden, die öffentlich gemacht werden müssen, dass sie sich rechtfertigen müssen im Hinblick auf Validität und Ähnliches. Aber das ist ein politischer Weg. Ja? Also das heißt Lobbying auch dort, wo es weh tut. Ja? Also man muss zu den Parteien gehen, die Macht haben. Ja, und man muss auch mit denen reden und muss die überzeugen. Es ist ein hartes Brot, aber wichtig. Ja, also ich glaube, wie gesagt, man kann es nicht mit technischen Mitteln lösen. Ja? Ich weiß, das ist eigentlich unser Ansatz, aber das reicht nicht.
Okay, du hast die nächste Frage.
Also wir haben jetzt hier mit so kollokationsbasierten Sachen haben uns das angeschaut, inwieweit kommen denn formale Grammatiken zum Einsatz, also die tatsächlich auch die Satzsyntax berücksichtigen, weil schauen wir uns mal ganz einfach den Satz an, auf keinen Fall sind unsere Politiker als Verbrecher und Dilettanten zu sehen. Da wird man mit der Kollokationsanalyse halt vielleicht ein False Positive schnell haben, ne?
Also der Trend geht eindeutig weg von formalen Grammatiken hin zu großen Datenmengen. Ja, also zu eher mehr Kontext angucken, stärkeres maschinelles Lernen auf größeren Korpora und eher weg, also das ist sozusagen der Google-Ansatz, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, von Google Translate so ähnlich, ne?
Genau, ja. Also eben mit vielen Daten die Sache eher lösen, und das ist natürlich für uns Linguisten total frustrierend.
Ja, ich komm selber aus der Computerlinguistik, deswegen frage ich.
Das dachte ich mir schon. Aber eben, es ist so, ja. Aber ich glaube eben trotzdem mit linguistischem Wissen, ich glaube, da sind wir uns einig, kann man vieles besser machen.
MS Pro, du hast vorhin so einen Move gemacht, als wolltest du noch fragen. Hast du es dir anders überlegt? Alles klar, dann bist du als nächstes dran erstmal.
Was mir jetzt noch einfiel, ist, wie würdest du das denn bewerten, wenn man jetzt mal so eine Überlegung zu einer Theorie sprachlicher Bedeutung damit reinbringt? Also was ja im Prinzip der Staat da macht, ist, er schmeißt sein Gewaltmonopol in unsere Sprache rein und macht halt Regelsysteme auf, wo er dann nachher die Bedeutung von gewissen Aussagen festlegt und sagt, ja, das hier ist wahrscheinlich eine kriminelle Äußerung oder die Äußerung eines Kriminellen. Kann man da schon irgendwie beobachten, dass das irgendwie, ich könnte mir vorstellen aus so einer Sprechaktheorie, dass das Verwüstungen halt in der Sprache anrichtet, dass halt der Staat quasi Einfluss auf die Bedeutung unseres Sprachgebrauchs nimmt.
Ja, es ist eine spannende Hypothese, ja. Also zu sagen, dass dadurch, dass der Staat quasi die Definitionsmacht hier hat, zu sagen, wie eine sprachliche Handlung verstanden werden soll, dass dadurch eine Veränderung, eine Bedeutungsverschiebung stattfindet, die gegebenenfalls eben tatsächlich vielleicht im Sinne eines Neusprech, ja, nur noch bestimmte Äußerungen ermöglicht, ja, das wäre eine spannende Hypothese, die mal zu überprüfen wäre. Also,
ja, also wenn man jetzt so eine ganz moderne Theorie so freier Signifikation annimmt oder so, dann...
Da haben wir immer noch Macht dann. Immerhin subversiv können wir sein, ja.
Ja.
Aber ich meine, das ist eine interessante Frage, in der Tat. Ja? Also ich glaube nicht, dass der Einfluss auf den Alltag schon so stark ist. Ja? Das glaube ich nicht, aber warten wir es ab.
Gut, du hast die nächste Frage.
Du sprachst gerade von den großen Datenmengen, ne? Die Datenmengen werden immer größer, damit ja auch irgendwie die Erfolgsquote dieser Voraussagen. Ne? Also selbst, ne? Also typischerweise, selbst wenn die Algorithmen nicht besser werden, wenn die Datenmenge größer ist, dann wird es irgendwie besser. Was wird denn passieren, ne? Wenn wir mal so große Datenmengen haben und die Algorithmen sich dann auch noch zusätzlich weiter verbessern, dass wir fast keine False Positives mehr haben? Ne? Wir werden das dann nicht mehr mitbekommen. Und es werden dann nur noch die Leute tatsächlich, also ich glaube, das Horrorszenario, das ich mir gerade vorstelle, ist, es werden tatsächlich nur noch die echten Terroristen verhaftet. Was passiert dann? Ne? Also und wie lange dauert das noch, bis es soweit ist? Also ich glaube auch, wir müssen jetzt handeln, bevor es soweit kommt. Weil dann wird der Kampf dagegen und die Rechtfertigung, Aktionen dagegen zu machen, irgendwie immer schwieriger. Wie ist da deine Einschätzung?
Einen ganz spannenden Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass irgendwann das so gut. Also erstens bin ich skeptisch, dass es so gut sein könnte. Ja? Also, aber es ist ein spannender Punkt, ja. Wenn nur noch die Terroristen verhaftet werden, die echten, dann haben wir ein Problem, ja. Das ist.
Du bist als nächstes dran.
Wenn du dir mal die Berichte von Jeremy Scahill, so, das wurde im Tagesspiegel kolportiert, anguckst, die werten ja nicht nur die linguistischen Beziehungen aus, sondern tatsächlich auch, wer hat mit wem telefoniert, wer ist mit wem verwandt. Und eine ganz gefährliche Beziehung ist eben, Vater ist Islamist, auch wenn man ihn 16 Jahre nicht gesehen hat. Das ist eventuell ziemlich tödlich. Und es scheint so zu sein, dass diese ganzen Drohnenangriffe in zwei Zuständen laufen, nämlich wirklich militärisch im operativ aktiven Zustand, und dass sie eine Liste abarbeiten, wenn sie gerade nicht operativ benötigt werden, wo einfach eine Metadatenbank abgearbeitet wird und dann wird die eben von oben runter nach irgendeinem Scoring abgearbeitet, dann ist das Linguistische, glaube ich mal, nicht das Gefährlichste, wenn man die falsche Verwandtschaft hat.
Richtig. Also wir haben uns jetzt wirklich nur einen kleinen Teilbereich angeschaut von Daten, die aber natürlich sehr wertvoll sind, weil sie sehr viel tieferen Einblick in unser Leben geben als andere Daten. Ja? Also gerade eben Radikalität zu messen oder sowas, was ich nicht weiß, ob das tatsächlich stattfindet, aber ist natürlich in der Tat was, etwas, was wir vielleicht selber gar nicht wissen. Ne? Und, aber die Metadaten sind sehr viel mächtiger, wenn es um so harte Fakten geht. Ja? Da sind die Metadaten natürlich interessanter.
Du hast die nächste Frage.
Ich stimme zu, dass es ja ganz super wäre, wenn wir das auf der politischen Ebene besser in den Griff kriegen würden. Aber mit einer üblichen pessimistischen Einstellung gibt es nicht eigentlich schon jede Menge Beispiele, dass Politiker einfach auf den Zug aufspringen und das ganz super finden. Ist ja eine tolle Methode, funktioniert doch großartig.
Ja. Ja, was gemacht werden kann, wird gemacht, klar, aber also leider der Vortrag parallel ist ja über den tiefen Staat, das wäre dann zu überprüfen, ob wir nicht trotzdem zu Regularitäten kommen können, zu einer Gesetzgebung kommen können, die bestimmte Dinge zunächst mal verbietet. Also ich finde, das ist immer noch ein Ziel, ich glaube, das wir teilen, aber natürlich, der Zug fährt in eine andere Richtung. Ja, aber das Skandalon ist ja gerade deswegen, also ich meine, das ist ja das, was bei Snowden so unglaublich ist eben, dass er Dinge ins Licht der Öffentlichkeit zerrt, und, aber sie müssen eben da sein. Ja? Solange es nur Gerüchte sind, kann man nichts machen. Ja? Solange es nur Gerüchte sind und Desinformation ist ja sozusagen das wichtige Strategie, sind wir ausgeliefert. Ja? Aber sobald harte Fakten da sind, wird es interessant. Dann kann man darüber diskutieren und an dem Punkt sind wir jetzt wenigstens mal. Mal sehen, ob wir nochmal dahin kommen.
Okay, die nächste Frage kommt hier aus der ersten Reihe.
Ja, eigentlich eine Frage, ist eine Ergänzung. Du hast gesagt, ja, was machen wir, wenn wir alle Terroristen fangen können? Natürlich müssen wir uns dann immer noch wehren, natürlich gibt es immer noch keine Rechtfertigung, denn es wird immer noch alles gesammelt, und welche Datenbank ist 100% sicher? Ja. Früher oder später kommen die Daten an die Öffentlichkeit, und will ich dann wirklich wissen, was man über mich weiß? Will ich, dass andere wissen können? Also wir brauchen keine Rechtfertigung, um dagegen vorzugehen. Und selbst wenn man nur noch die Terroristen fangen kann, wenn alle Daten gesammelt werden, das können wir nicht wollen.
Danke, zumal auch das Konzept Terrorist natürlich durchaus etwas ist, was man gesellschaftlich diskutieren kann. Klar. Ja.
Okay, eine Frage noch von da hinten. Ich würde sagen, wir nehmen das als die letzte Frage, weil wir sowieso schon die meisten Leute aufrechnen wollen. Also die letzte Frage von dir, bitte.
Kurze Frage zum Thema False Positive. Mal sowas wie ein Forum über Medizin oder Sterbebegleitung oder sowas gegengescannt auf die Themen Schwarz-Weiß, Negativität und so. Thema OP und so weiter, also OP als Operation. Einfach so im Ranking, wie das im Vergleich
ja, zu Peter,
Don Alfonso und so weiter liegen wird.
Habe ich nicht gemacht, aber also es gibt viel zu tun, ja, viel zu rechnen.
Nee, einfach so von ja. Der Idee her könnte ja. Da ja eigentlich auch relativ viel False Positive eigentlich auftreten, oder?
Klar, also man muss vorher, also rein selbstverständlich, ne? Also, Entschuldigung.
Rein aus dem Bauch raus, denke ich, ist so die Richtung vielleicht auch mal ein Ansatz, wenn man sagt, man will viel False Positive aufdecken.
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Entstehungskontexte und die Medien der Texte natürlich berücksichtigen müssen. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gemacht. Ja, wir haben so getan, als seien alle Texte gleich, aber es ist natürlich nicht so. Also wer sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, merkt, dass Textsorten und so weiter einen unglaublichen Einfluss haben darauf, was wir da eigentlich messen. Und deswegen hat die Fragestellerin völlig recht. Also das hängt, also, aber es gibt natürlich Methoden, Textsorten zu erkennen. Also.
Alles klar, dann ganz vielen Dank nochmal an Josh und auch danke dafür, dass du viel Zeit hast.